Wer die große stigmatisierte Mystikerin und Seherin aus Sibirien gewesen ist, die sich täglich von Gott beschenken lassen hat und alles mit viel Demut, Liebe und Schweigen verrichtet hat, das erfahren wir heute von Pater Gottfried Egger im Kloster Nevels. Pater Gottfried hat im Rahmen der Heiligsprechung eine Schrift über das Leben der heiligen Margarita Bay verfasst. In der ersten Sendung hat er vor allem ihr junges Glaubensleben erläutert und bei der heutigen Sendung wird der Fokus auf die zweite Lebensphase von Margarita Bay gelegt. Und so freue ich mich auf Ihre Ausführungen, Pater Gottfried, und begrüße Sie bei Radio Gloria herzlich. Und am Mikrofon ist die Andrea Marti.
Ja, grüezi, Frau Marti.
Pater Gottfried, Sie waren auch schon am Geburtsort in Sibirien von Margarita Bay. Was tragen Sie immer noch in Ihrem Herzen mit?
Ich sehe noch das einfache Bauernhaus, das freiburgische Bauernhaus, wo sie nicht nur auf die Welt gekommen ist, sondern wo sie dann auch gelebt hat, wo eigentlich der ganze Weg, den sie gegangen ist, eigentlich sich dort abgespielt hat. Ihr Arbeitszimmer ist doch Zeuge von ihrem Wirken. Man sieht dort noch das Spinnrad, man sieht auch die geistlichen Bücher, die sie gelesen hat, die Heilige Schrift und andere wichtige Bücher, die für sie so etwas wie Werkzeuge auf dem geistlichen Weg waren. Ebenso erinnere ich mich, sie war ja eine große Heilige der Krippe als Tochter des heiligen Franziskus. Sie gehört ja dem dritten franziskanischen Orden an. Laienfranziskanerin, hatte sie eine ganz große Vorliebe auch zur Krippe und hat an der Weihnachtszeit immer eine sehr große Krippe, die sie auf zwei Stöcken verteilt hat, aufgestellt. Es sind immer viele Leute in ihr Haus gekommen, haben diese Krippe bewundert. Das war also klein und groß, alt und jung, hat das angeschaut. Und da ist noch das Zentrale der Krippe, Maria, Josef und das Jesuskind, ist in ihrem Sterbezimmer zu sehen. Und dort das Interessante ist auch, sie hat die Kleidchen dieser Figuren, die übrigens aus dem Kloster Villedieu stammen, also von den Trappistinnen gemacht, hat sie dann die Kleidchen dazu angefertigt. Auch das ist ein Ausdruck dieser großen Liebe zum menschgewordenen Gottessohn, zur heiligen Familie. Ich erinnere mich auch an den Ort, wo der Ofen ist. Ich denke, dass die damalige Zeit, wo sie gelebt hat, das Leben nicht so, auch die Winter wahrscheinlich eher hart waren und da hatte man nicht solche Heizung wie bei uns, Zentralheizung. Ist sie wahrscheinlich immer wieder auch an diesem Ofen gewesen, wo sie sich gewärmt hat. Auch das, bei vieler Arbeit hat sie sicher, eben dieses Zimmer strahlt etwas aus, was man das Gefühl hat, diese Heilige, die ist noch unter uns, die ist noch da bei uns. Ich habe auch die Pfarrkirche gesehen, dort die wurde wahrscheinlich baulich ziemlich stark verändert. Ich nehme jetzt mal an, in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzils, also so wie sie das gesehen hat, ist es wahrscheinlich nur noch die Seitenaltäre. Die sind noch ursprünglich so. Dann auch das Kirchenschiff ist ziemlich verändert worden. Ich habe auch mich nach dem Kreuzweg, den sie ja immer nach der Messe meditiert hatte, dieser Kreuzweg war nicht mehr, das ist ein Kreuzweg, glaube ich, aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, also gut 100 Jahre nach Margit Bay gemacht. Dann war ich auch am kleinen Heiligtum Mutter Gottes von Bois, Mutter Gottes vom Holz oder vom Wald. Dort ist sie ja immer mit den Kindern am Sonntag hingegangen, hingepilgert, hat die Kinder dabei dann auch ihnen die Heilige Schrift erschlossen, den Katechismus, hat sie Gebete und Lieder gelernt auf dem Weg dorthin, und es wird überliefert, dass sie viele Zeit auch in dieser kleinen Kapelle gebetet hat. Da gibt es auch bei der Marienstatue in ihrem Herzen, könnte man sagen, diese Statue ist eine ganz kleine Statue der Mutter Gottes von Einsiedeln da hineingelegt in diese große Statue. Und das gibt auch wieder zum Ausdruck diese Verbundenheit, Margit Beiß, auch mit unserem Landesmarienheiligtum Einsiedeln. Dorthin ist sie ja 11-mal hingepilgert, also ganz interessant. Sie hat ja nicht eine Kutsche dazu benutzt, um von Siviriä nach Einsiedeln zu fahren, sondern sie hat das während 3 Tagen abgelaufen, muss ich das mal vorstellen. Und das 11-mal in ihrem Leben. Das heißt doch, dass sie immer wieder diesen Ort aufgesucht hat und damit auch auf dieser Wallfahrt gebetet hat und ich denke auch Buße getan hat. Ja, so ein Weg war sicher nicht immer ganz leicht unter die Füße zu nehmen.
Danke vielmals für diese Gedanken, Pater Gottfried. Das heutige Thema ist die zweite Lebensphase, also wo wir fokussieren. Und die Zuhörerschaft, wo der erste Teil dieses Interviews nicht gehört haben, fragen sich vielleicht, wer ist denn jetzt die Margarita dabei? Können Sie ein kurzes Porträt machen, bevor wir dann in die zweite Lebenshälfte einsteigen?
Ja, Margit Beiß, eine Laien, die im Grunde genommen, würden wir heute sagen, im gottgeweihten Stand gelebt hat. Sie hat eigentlich private Gelübde abgelegt, ich sage mal so, würde es mal so sagen, nicht zu heiraten, aber sie hat im Haus ihres Bruders und der Familie gelebt, hat bei dieser Familie auch mitgeholfen, aber sie war vor allem eben als Näherin tätig, die immer wieder auf die Stör ging, die verschiedensten Höfe der Umgebung aufgesucht hat und den Familien dann die Kleider zugerüstet hat. Und es wird auch überliefert, dass sie im Grunde genommen bei ärmeren Familien gar nichts verlangte, also den Leuten gratis manchmal gearbeitet hat. Sie hatte so einen Tageslohn von ungefähr 80 Rappen. Sie hatte einen sehr streng geregelten Tagesablauf. Sie hat es sich nicht nehmen lassen, praktisch täglich die Eucharistie, der Eucharistie beizuwohnen. Sie ist also von La Piera einen 20-minütigen Fußweg gegangen nach Siviriä, um eben der Eucharistie beizuwohnen. Danach ist sie dann auf die Stör gegangen in der Sommerzeit und zu den Leuten. Und sie hat auf diesem Weg auch als Schneiderin, hat sie die Menschen immer wieder auch, wir würden heute sagen, evangelisiert. Sie hat ihnen von Jesus erzählt, sie hat ihnen von der Heiligen Schrift erzählt und hat zum Beispiel nie einen Arbeitstag begonnen bei diesen Familien, ohne vorher die Familie einzuladen, mit ihnen den Rosenkranz zu beten. Also auch eine sehr wirklich missionarische Frau. Was auch interessant war, sie hat in der Pfarrei immer auch sich für die Missionsarbeit eingesetzt. Sie hat also bei den Leuten auch bei Kindern und Erwachsenen immer wieder auch gebeten, ihr Geld zu geben, damit diese und jene Missionswerk unterstützt werden konnte. Ich denke, das ist nicht so selbstverständlich, gerade auch des 19. Jahrhunderts. Sie ist ungefähr im 40, sie ist so in der Lebensmitte, ist sie dann krank geworden, hatte einen Darmkrebs. Und das ist auch ganz speziell, sie wurde dann von diesem Darmkrebs durch die Mutter Gottes befreit, also geheilt. Und ich glaube, das ist schon das große Wunder auch an ihr. Das war genau an dem Tag, wo die Dogmatisierung der unbefleckt Empfangenen war. Das war also am 8. Dezember 1854. Sie hatte eine Darmkrebsoperation. Diese Operation ist nicht gut, also ich muss so sagen, sie ist nicht gut ausgeheilt. Sie hatte weitere Beschwerden und hat dann in der Zeit, wo die Dogmatisierung war in diesem Gottesdienst, hat sie zu Hause, ist nicht mit der Familie in die Messe gegangen, hat sich dann eine wunderbare Medaille der Mutter Gottes auf diese wunde Stelle gelegt und sie ist dann durch ein Wunder, das heißt, sie hat das wie ein Blitz erfahren, das dann durch sie gegangen ist und sie ist dann nachher geheilt. Ja, die heilige Margarita, wir könnten sagen, ist eine Frau des Leidens. Nachdem sie da geheilt worden ist, haben die Leiden nicht aufgehört, im Gegenteil. Kurz danach hat sie nämlich an ihrem Leib auch die Wundmale Jesu bekommen. Sie hat gebetet, das ist das einzige Gebet, das von ihr überliefert ist. Sie hat nicht viel geschrieben, aber dieses Gebet hat sie aufgeschrieben und immer wieder gebetet. O heiliges Opferlamm, zieh mich an dich, wir wollen den Weg gemeinsam gehen. Dass ich mit dir leide, ist billig und recht, achte nicht auf mein Widerstreben. Ich möchte an meinem Leibe ergänzen, was an deinem Leiden fehlt. Ich umfange das Kreuz und will mit dir sterben. In deiner heiligen Seitenwunde möchte ich meinen letzten Atemzug tun. Ja, wir können sagen, der liebende Gott hatte dieses Gebet erhört. Er hat sie gleichsam nach diesem Gebet geführt, immer tiefer in seinen Leidensweg hineingeführt. Sie, die eigentlich keinem Mitmenschen etwas zuleide getan hätte, die über niemanden nur ein bitteres Wort gesprochen hat. Gott ließ aber zu, dass zum Beispiel ihre Schwägerin Josette, die Frau ihres Bruders Jean, ihr Leben zu Hause sehr sauer machte. Das Leben war schwer für sie. Sie machte ihr stets Vorwürfe. Du bist immer im warmen Haus. Wir müssen draußen auf dem Feld arbeiten. Und wenn jemand sie deswegen bemitleidete, gab sie zur Antwort durch diese Schikanen ihrer Schwägerin: Was tut's? Der liebe Gott lässt es so zu. Es tut mir gut, dass ich jemanden habe, der mich ein bisschen prüft. Wenn ich niemanden dafür hätte, müsste man es kaufen, dass es jemand tun würde. Ja, wir können sagen, Jesus selbst wollte in ihrem Leben so etwas wie sein Leiden fortsetzen, denn die Stigmen waren ja eigentlich ein äußeres Zeichen dafür. Nach dieser wunderbaren Heilung durch die Immaculata, können wir sagen, wurde sie immer wieder kränker und das während über 25 Jahren hindurch. Anfänglich war das Leiden jeden Freitag von 1860 an, dann die ganze Fastenzeit vom Aschermittwoch bis Ostern. Das war ein ganz geheimnisvolles, mystisches Leiden. Es begann jeweils am Donnerstagnachmittag um 15 Uhr. Margrit begann zu fiebern. Ihr Gesicht wurde von der Fieberröte gezeichnet. Die Augen glühten in einem ganz ungewohnten Glanze. So ging dann die Stigmatisierte im Zimmer auf und ab, presste ihre Hände krampfhaft auf ihre Brust, denn dort musste sie unsägliche Schmerzen gehabt haben. So sagt Pater Scheiwiler, man hatte den Eindruck, dass sie sich zur Wehr setzte gegen einen ungewöhnlichen Gewaltakt, der über sie herfiel. Dann gab sie in diesem Zustand Worte von sich wie Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, o Gott, Verzeihung, Jesus, Barmherzigkeit. nach einer kurzen Unterbrechung, O Liebe, unbegreifliche Liebe. Danach hörten ihre Bewegungen allmählich auf. Das Leiden Margrits wurde immer stärker, ihr Herz schlug so stark, als müsste es jeden Augenblick zerspringen. Und so können wir sagen, wegen dieser unsäglichen Schmerzen, die sie besonders Donnerstag, Freitag erleiden musste, blieb sie dann bis zum Freitagnachmittag, Donnerstag, Freitag bis Nachmittag um 16 Uhr in ihrem Bett. Am Samstag war sie dann wieder auf dem gewohnten Kirchgang zu sehen. Sie trug dann also während 19 Jahren die Wundmale. Und ganz interessant ist, man kann heute noch auf ihrem Bett in ihrem Wohnzimmer, auf dem Kissen, wo ein Kreuz liegt, auch ihre abgeschnittene Handschuh, die sie über die Wundmale trug, sehen. Das ist ganz ähnlich wie bei Padre Pio, sie trug also Handschuhe über den Fingern. Die Finger waren offen und einfach, dass diese Wunde dann geschützt war. Ungefähr ab 1860 geriet die Heilige dann auch jeden Karfreitag um 15 Uhr in Ekstase. Anfänglich dauerte das 10 bis 15 Minuten, diese Ekstase. Später fiel sie praktisch eine Stunde, also sie fiel dann nach und nach in die Totenstarre, war dann halt an ihrem Leib unempfindlich. Pfarrer Jakob von Siviré berichtet darüber Folgendes: Ich war seit 3 Uhr nachmittags anwesend. Kurz nach 4 Uhr kamen die Lebenszeichen langsam wieder. Der Atemzug setzte sich wieder ein. Zuerst langsam, dann schneller und wurde schließlich normal. Die Farbe kehrte in die Wangen zurück. Die Stigmatisierte erwachte wie aus einem tiefen Schlaf. Eine himmlische, innige Freude verklärte ihr Gesicht. Dann kamen Seufzer, ununterbrochen von glühenden Worten des Glaubens, der Liebe und der Dankbarkeit gegenüber Gott und dem Heiland. Aufs tiefste beeindruckt von diesem überirdischen Schauspiel ging ich fort. Die Erinnerung daran hat sich unauslöschlich in meinem Gedächtnis eingeprägt. Ein weiteres Zeugnis dazu gibt ein alter Mann aus Siviré, der Margrit immer wieder auch im Zustand der Ekstase gesehen hatte. Er sagt: Um Gottes Willen, die arme Margrit ist tot, so hat er sie gesehen. Zu Ostern aber sah man sie als erste in der Kirche. Dank ihrer Tugenden lebte Margrit sowohl im Himmel wie auch auf der Erde. Soweit dieses Zeugnis. Also es zeigt uns, wie die Menschen auch sie erlebt haben, haben gesehen, dass sie in Ekstase gekommen ist, aber haben sie dann auch wieder gesehen, wie sie ganz normal dann ihrer täglichen Arbeit nachging und auch im Kirchgang. Diese Phase der Ekstase, diese Phase brachte dann ganz in dieses Leiden Jesu hinein, also Kreuzigung auf Golgotha, sie hat das alles durchlitten, also dieses Freitagsleiden. Die Stigmatas verursachten ihrem Leib und ihrer Seele auch unsägliche Schmerzen. Es war letztlich ein Sühneleiden. Ihr Karfreitagsleiden wurde dann 1879 von einem Arzt untersucht. Dieser Arzt, also das war ziemlich massiv, was er da gemacht hat. Vielleicht ist es doch interessant, dass wir das uns einmal zu Gemüte führen. Der hat sie also an einem Karfreitagsleiden untersucht. Es war Dr. Begatin aus Bül. Er ging überhaupt nicht zimperlich mit Margrit vor. Er war sehr kritisch. Er versuchte, sie mit einer Lanzette zu wecken. Also das heißt, dass er das hat dann in den Leib an verschiedenen Orten hineingestochen. Es war erfolglos, sie war starr, das war wie die Totenstarre. Er stach dann auch in die Stigmata der Hände und des Herzens hinein, muss ich das mal vorstellen. Ja, dieser Rohling stach sogar unter die Fingernägel und in die Nasenlöcher und am Schluss sogar noch in die Augen. Und das muss man sagen, alles blieb erfolglos. Also er hat sich etwas anderes erwartet. Sie verharrte weiter in diesem Status der völligen Empfindungslosigkeit, dieser Starre. Sie hat also überhaupt keinen Reflex mehr. Also alles verhielt sich wie bei einer Verstorbenen. Als aber die Arme dann nach 25 Minuten wieder zu sich kam, lächelte sie und strahlte voll inneren Glücks, und zum Mediziner sagte die stille Dulderin: Sie haben mich ja schön zugerichtet. Denn beim Aufwachen spürte sie an allen Orten, wo der Arzt sie gestochen hatte, starke Schmerzen, der dann noch über Wochen andauerte, verständlich. Aber das machte ihr nichts aus. Was sie allerdings betrübte, war, dass man nämlich so, dass dieser Arzt im Grunde genommen so in ihre Intimität hineingekommen ist und so etwas wie von ihrem Geheimnis etwas offengelegt hat, weil er ihre Stigmata eingehend geprüft hatte. Wir können vielleicht noch dazu sagen, zu der Stigmata, das ist nämlich ganz interessant, der Robert Lupp, der in den 30er Jahren letzten Jahrhunderts sein Buch geschrieben hat, sagt Folgendes über die Stigmata von Margrit Bey. Die Stigmata, die sie kurz nach ihrer Heilung empfing, verursachten ihrem Leib und ihrer Seele täglich sühnende Schmerzen. Entsprechend den 5 Wunden des Herrn hatten die Wundmale an Händen und Füßen und an der Herz, hatte sie die Wundmale an Händen, Füßen und an der Herzseite. Die Stigmata an den Füßen und auf der Brust konnte sie leicht vor zudringlichen Blicken verbergen, was ihr auch so gut gelang, dass selbst ihre nächsten Verwandten und der Arzt sie nicht entdeckten. Also wohl dieser Arzt gemeint, der sie vorher untersucht hat, nicht dieser Dr. Begatta, der ja so viel untersucht hat. Weiter, die Stigmata an den Händen bestanden aus Rötungen in Kreuzesform in den Handflächen und auf den Handrücken. Sie bluteten nicht. Ihr Aussehen scheint gewechselt zu haben. Ein Zeuge berichtet, dass sie zeitweise verschwanden und dann wieder erschienen. Andere erklärten, sie hätten wie Kratzwunden oder wie Flecken auf der Haut ausgesehen, die nicht ins Fleisch eindrangen. Decampio von Rue, der auch die Fußwunden gesehen hatte, erklärte, sie seien so groß gewesen, dass er die Spitze eines Spazierstockes hätte hineinstecken können. Also Sie sehen hier diese Beschreibung. Es ist also hier, haben wir nicht ein ganz einheitliches Bild, dass sich auch diese Wundmale sich immer wieder verändert haben, dann auch wieder verschwunden sind. Also das ist sicher eben bei jedem Stigmatisierten anders. Etwas ganz Wichtiges scheint mir auch, das habe ich vorhin schon erwähnt im Zusammenhang mit der Krippe. Margit Bey war eine Tochter des heiligen Franz von Assisi. Heiliger Franziskus hatte ja den 1., 2. und 3. Orden gegründet. Der 1. Orden sind die Mitglieder der Franziskaner, Kapuziner und Minoriten. 2. Orden sind die Klarissen, die nur beschaulich leben, im geschlossenen Kloster leben. Und der 3. franziskanische Orden, der ursprünglich nur für Laien gedacht war, der hat dann nach und nach auch verschiedene Kongregationen haben dann das übernommen, wie die Ingenbohler-Schwestern, Bea Baldecker und so weiter, die wir kennen, die leben im sogenannten regulierten 3. Orden. Aber Margrit Bey lebte als Gottgeweihte in der Welt draußen. Also es war typisch, also wirklich im franziskanischen Laienorden. Die Heilige war wirklich eine echte Jüngerin von Franziskus. Sie ist, schon bevor sie in den Orden der Franziskaner des Dritten Ordens eingetreten ist, lebte sie ja ein Leben der Demut, der Bescheidenheit. Und ganz besonders, wir wissen ja, ihre bevorzugte Liebe für die Kranken, die Leidenden. Sie hat ja über Jahre auch sterbende Menschen begleitet. Sie hat sich auch um Kinder gekümmert, vor allem auch Verwahrloste und so weiter. Ganz in diesem Geist wie der heilige Franziskus, der sich für die Armen eingesetzt hat. Nun war es eigentlich naheliegend, sie hatte diesen Geist des heiligen Franziskus schon, wir könnten sagen, gelebt, bevor sie sich diesem Dritten Orden angeschlossen hatte. Sie ist dann mit den Kapuzinern, die in Romo ein Kloster hatten, in Kontakt gekommen. Sicher auch dadurch, dass sie dort als Näherin gearbeitet hat, dass sie wahrscheinlich auch für Arbeit und Einkauf zu diesem Städtchen gekommen ist. Und dazu war natürlich noch zu sagen, dass sie wahrscheinlich die Kapuziner auch kannte durch den Bettelgang. Damals sind diese Brüder ein-, zweimal pro Jahr in die Dörfer und Weiler gegangen und haben Naturalien gebettelt. In der Erntezeit bekamen sie dann besonders von den Bauern Äpfel, Birnen und andere landwirtschaftliche Produkte wie Milch und Käse. Diese Besuche der Minderbrüder Kapuziner war bei der Bevölkerung sehr, sehr geschätzt. So kamen diese Brüder des heiligen Franziskus mit allen Ständen in Kontakt. So sind sie sicher auch nach Biera gekommen und Margrit und ihre Familie hatten diese schlichten Brüder des heiligen Franz sicher gerne aufgenommen. Da gibt es im Kloster Villedieu ein Kreuzwegbüchlein, also dieses Kloster Villedieu, wo Trappistinnen sind, heute noch ein Trappistinnenkloster, da gibt es in ihrem Archiv ein Kreuzwegbüchlein aus dem Besitz von Margrit Bay. Auf jeder Seite ist dann eine entsprechende Kreuzwegstation abgebildet. Es ist eigentlich nicht viel geschrieben, sondern mehr eben diese Abbildung. Und wir können sagen, dass Margrit dann täglich aus diesem Kreuzweg betete und im Büchlein selbst war mit der Hand eingeschrieben: Bitte gedenken Sie meiner in Ihren Gebeten und Kommunionen, auch ich werde Sie nicht vergessen. Dieser Kreuzweg in der Form eines Faltblattes hatte sie einmal von Pater Apollinar Deillon aus diesem Kloster Romo Geschenk bekommen. Und mit diesem Bruder war Margrit spirituell sehr eng verbunden und es wird auch berichtet, dass er einmal an einem Karfreitagsleiden Zeuge sein konnte an ihrem Krankenbett. Margrit Bay schloss sich am 22. Februar 1861 dem dritten franziskanischen Orden an. Es war genau am Tag ihrer Namenspatronin Margareta von Cortona. Die heilige Margareta von Cortona wird auch die sogenannte Magdalena des franziskanischen Ordens genannt. Sie ist in Cortona auf die Welt gekommen, sie führte ein weltliches Leben, war Geliebte eines Fürsten. Und als dieser verunfallt war, mit dem hatte sie übrigens auch ein Kind, hat sie sich dann entschlossen, bei den Franziskanern in Cortona, dem dritten franziskanischen Orden, anzuschließen. Sie hat dann einerseits eben als Drittordensmitglied gelebt, hat vor allem auch Kranke und Aussätzige gepflegt, hat aber an der letzten Zeit ihres Lebens sich ganz in die Einsamkeit zurückgezogen. Heute noch über der Stadt Cortona ist diese Basilika der Heiligen, wo ihre sterblichen Überreste sind und das war eigentlich ihre Einsiedelei, wo sie dann gestorben ist. Und Margrit Bay trägt diesen Namen dieser franziskanischen Heiligen. Also so haben also ihre Angehörige bereits ihr diesen Namen gegeben, also ihre Eltern der heiligen Margareta von Cortona.
Vater Gottfried, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Haben Sie einen Wunsch?
Vielleicht gibt es etwas aus der Pfarrkirche.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Ecker. Das heutige Thema ist die Margarita Bay. Das heutige Thema ist das Leben der Margarita Bay. Wir haben bereits eine Sendung gemacht über das Leben von ihr. Und der Fokus der heutigen Sendung liegt in der zweiten Phase von Margarita Bay. Und ich freue mich jetzt auf die weiteren Ausführungen mit Ihnen, Pater Gottfried, und übergebe Ihnen das Wort.
Ja, die Margrit war eine franziskanische Laien. Ich habe schon gesagt, sie hat im Grunde genommen ein Naturell, so in diesem Geist zu leben, aber sie wurde durch die Kapuziner dann auch Schritt für Schritt in diese Geistigkeit noch tiefer eingeführt. Und diese Geistigkeit bedeutete ein Leben nach dem Evangelium Jesu, ein Leben in Einfachheit und Buße führen, ein Leben der Geschwisterlichkeit bezeugen, das mit der Schöpfung verbunden ist. Wir wissen ja um ihre so große Liebe zu Christus. Sie las und meditierte das Wort Gottes. Und daraus bekam sie Nahrung und wir wissen auch, dass sie dann andere unterwiesen hat. Also wenn sie auf der Arbeit der Stör war, hat sie den Menschen vom Evangelium erzählt, hat die Kinder in diese Schönheiten der Heiligen Schrift eingeführt. Sie las und meditierte täglich das Wort Gottes. Und daraus bekam sie dann eben viel Nahrung. So könnten wir sagen, war Krippe, Kreuz und Eucharistie, diese drei Eckpfeiler der franziskanischen Geistigkeit, war der Raum, könnten wir sagen, in dem sich Margrit täglich bewegte. Wir haben bereits gehört, wie sie in der Weihnachtszeit in der Freude über die Geburt des Jesuskindes ihre Mitmenschen mit ihrer wunderschönen Krippe zum eigentlichen Geschehen führen wollte. Das war nicht nur einfach an äußeren Schönheiten hängen bleiben, sondern es ging hier um die Botschaft, schaut, so klein hat sich Gott für uns gemacht. Die Betrachtung des Leidensweges Jesu war ihr täglicher Begleiter, wie wir gehört haben. Immer wieder nach der heiligen Messe hat sie den Kreuzweg meditiert. Hier erfuhr sie schon das österliche Licht, das durch das Kreuz hindurch schimmerte. Wenn es nur möglich war, nur irgendwie möglich war, empfing sie täglich die heilige Eucharistie, die sie für all ihr Schaffen zu Hause und in der Welt draußen stärkte. Am Ende ihres Lebens, wo sie mehr und mehr ans Krankenbett gebunden war, konnte sie nicht mehr täglich die Kommunion empfangen. Sie wurde aber vom Himmel her getröstet. Ihr Biograf, die neueste Biografie über Margrit Bay ist von Martial Biton. Er sagt etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass Margrit Bay sogar die Eucharistie von einem Engel bekommen hatte. So sagt Martial Biton: An einem solchen Tag der Müdigkeit geschieht etwas Außergewöhnliches. Der Himmel öffnet sich über La Piera im Zimmer von Margrit und ein Engel kommt, sie mit der heiligen Eucharistie zu stärken. Das den Engeln übertragenen Amt der eucharistischen Kommunion ist nicht neu in der christlichen Mystik. Viele Heilige und Selige hatten dieses Privileg. Welch schönes Geschenk an Margrit, die Eucharistie aus den Händen eines Engels empfangen zu dürfen. Sie hat sich mit den Engeln vertraut gemacht. Ihnen gegenüber bezeugt sie große Zuversicht. Insbesondere gegenüber dem Erzengel Michael, dem sie ihre Fürbitte für die Kirche und den Papst darbringt. Diese ganz interessante Begebenheit der Kommunion durch den Engel wurde von Margrits Beis Bruder Schabei dann auch bezeugt, dass er seiner Enkelin, der späteren Äbtissin Luitgard Fasel, berichtet hat: Es gibt etwas, sagt Schabei, was ich niemandem gesagt habe und was außer mir nur noch Dekan Meyer weiß, dem meine Schwester es anvertraut hat. Während ihrer letzten Krankheit hatte sie sich die ganze Nacht über nach der Heiligen Kommunion gesehnt. Es war uns nicht möglich, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Da erbarmte sich Gott seiner Dienerin. Ein Engel brachte ihr die heilige Hostie. Hier haben wir ein Zeugnis ihres leiblichen Bruders, der das erzählt. Ja, dann sind wir für heute wieder zum Ende gekommen. Es gibt verschiedene Berichte auch von Leuten, die über die Wundmale der heiligen Margrit Zeugnis abgelegt haben, wie dieser Dekan Bio. Und wie gesagt, die Wundmale sind bei ihr immer wieder veränderlich. Und ich glaube, es ist auch so, dass bei jedem, der Wundmale trägt, es irgendwo ein wenig anders ist. Man kann nicht sagen, es ist genau das Gleiche. Der eine gleicht sich mehr, der andere weniger. Der heilige Franz von Assisi, von dem ja gesagt wird, dass der erste Heilige, von dem man weiß, dass er die Wundmale hatte, hatte diese Wundmale bis zu seinem Tod auf seinem Leib, konnte man das sehen. Diese Wundmale wurden auch verehrt nach seinem Sterben. Da gibt es verschiedene Episoden, inklusive auch dann, als er von Porziuncola nach San Damiano geführt wurde, der tote Franziskus, wo dann Clara und ihre Schwestern ihm den letzten Gruß geben konnten, da haben sie dann gesehen an seinen Händen, dass er die Wundmale trug. Beim heiligen Padre Pio ist es anders. Es hat sich dann gegen Ende seines Lebens, nachdem er 50 Jahre Träger der Wundmale war, dass sie dann verschwunden sind. Margrit Bey hat sogar, wie gesagt, es sind mehrmals verschwunden und sind wiedergekommen. Maria von Möll hat in ihrem Leben gebeten, dass am Ende, dass der Herr ihr die Wundmale nehmen möge, damit die Leute sie nicht sehen würden, dass sie die Wundmale getragen hat. Der Herr hat es ihr dann auch genommen. Man hat dann nach ihrem Tod diese Wundmale nicht mehr sehen können. So wie gesagt, ist es bei diesen Trägern der Wundmalen jeweils verschieden.
Herzlichen Dank für die interessanten Ausführungen, Pater Gottfried. Würden Sie uns noch den Segen abschließend spenden?
Ich habe hier noch ein Gebet der Heiligen der Messe bzw. des Offiziums von Margit Bey. Da betet die Kirche: Herr unser Gott, du hast den Christen im Laienstand in der Heiligen Margit Bey ein Vorbild tätiger Liebe geschenkt. Gib, dass auch wir uns der Kinder sowie der Kranken und Armen liebevoll annehmen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Und so segne und behüte euch auf die Fürbitte der heiligen Margit Bey, der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Gottfried, und möchte die liebe Zuhörerschaft auf die Schrift, die Pater Gottfried abgefasst hat, hinweisen. Diese bekommen Sie im Miriam Verlag in Jestetten. Danke, Pater Gottfried, und reiche Gottes Segen Ihnen und der ganzen franziskanischen Gemeinschaft.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen, Gottes Segen.
Danke. Gut, machen wir den dritten.